Johann Archibald Leach von Markus Kremer. Das ist der erste Band im Stand, wie es weitergeht. Sie hören einen kleinen Part aus dem 6. Kapitel und dann aus dem 11. Sarah Goldberg deutete auf eine einsame Lichtinsel in der Mitte der riesigen Lagerhalle. Das erhellte Zentrum bestand aus einer Ansammlung von wuchtigen Schreibtischen, auf denen sich Akten und Landkarten türmten. Vor einer Wand aus Regalen befand sich eine monströse Apparatur. Aus der Decke ragten mehrere Dutzend Rohre, die Sarah als Auswurfstationen einer modernen Rohrpost identifizierte. Fortlaufend flogen Stahlkapseln in verschiedene Körbe auf den Tischen. Eine einsame Frau saß vor einem der Schreibtische. Es kam mir seltsam vor, dass überhaupt noch jemand im Museum arbeitete. Eine Person noch vorstellbar. Aber wer bediente dieses Rohrpostsystem? Oder stammten die Botschaften aus anderen Gebäuden? War dies technisch möglich? Der Apparat hatte die Größe einer Lokomotive und bestand aus leuchtenden Röhren und gezackten Zahnrädern, die sich durchgehend bewegten. Übereinander angeordnete Scheiben erzeugten eine verwirrende Komplexität. Pappkarten steckten in Halterungen und schienen den Takt für die Berechnungen vorzugeben. Winzige Papierstreifen wurden mit jeder Umdrehung der Mechanik ausgestoßen. Eine Differenzmaschine, dachte sie unwillkürlich. Unzählige Kalkulationen in kürzester Zeit. Davon habe ich bisher nur gehört. Was geschieht hier unten? Die Frau mit langen, nussbraunen Haaren und einem weißen Kleid blickte zu ihnen hinüber. Diese Frau ist perfekt, dachte Sarah unwillkürlich. Makellose Haut, sinnliche Lippen und eine Figur, die an die klassische Venus gemahnte. Einzig die Zigarette im Mundwinkel störte das Bild. Sie empfand sich selbst nicht als hässlich, aber im Wettbewerb mit dieser Frau verlor sie deutlich nach Punkten, von ihrer Prothese ganz zu schweigen. »Guten Abend, lieber Herr Archibald«, grüßte sie die Frau. »Wer ist der Gast an deiner Seite?« »Die unvergleichliche Sarah Goldberg, wenn meine Quellen mich nicht täuschen.« Hinter der Frau fielen zwei Stahlbehälter polternd in ein übervolles Kästchen. »Woher kennt Archibald eine derartige Göttin?« Die Frau trug ein auffälliges Muttermal auf der linken Wange, welches ihre Attraktivität für die Männerwelt sicher noch erhöhte. »Woher kennen Sie mich?«, fragte Sarah misstrauisch. Die Frau bewegte mehrere Schalter, die auf ihrem Schreibtisch eingebaut waren. Eine gelbliche Röhre an der Differenzmaschine leuchtete auf und schickte einen Lichtstrahl durch einen winzigen Rahmen. Sarahs eigenes Abbild erschien auf einem mit Stoff abgedeckten Bücherregal. »Ah, illuminierte Ikonografie-Darstellung mittels einer beleuchteten Glaswalze«, durchfuhr es Sarah. »Wer auch immer hier sitzt, hat Zugriff auf unglaubliche Technologie.« Ihr fiel auf, dass dieses heimlich aufgenommene Bild sie in einem ölverschmierten Kittel zeigte, ausgerechnet im Angesicht dieser fantastischen Frau. »Ich bin nicht überrascht, dass Archibald unsere Organisation nie erwähnt hat. Ich darf mich vorstellen, mein Name lautet Charlotte Cumberland. Ich bin die Sektionschefin von BOOK«, erklärte sie und stieß einen Rauchkringel aus. »Ein geheimer Buchclub?«, fragte Sarah belustigt. »Nicht ganz, obwohl es viel mit Büchern zu tun hat. Bevor ich erläutere, um was es sich bei unserer Organisation handelt, möchte ich darauf hinweisen, dass alles streng vertraulich ist und von der Krone autorisiert.« »Warum nicht?«, antwortete Sarah müde. »Wäre es zu viel verlangt, wenn ich mich jetzt setzen dürfte?« »Lohnt sich nicht. Meine Zeit ist kostbar und das Empire kann sich keine Verzögerung leisten.« Sie drückte die Zigarette in einem Marmoraschenbecher aus. »Wir haben ereignisreiche Stunden hinter uns«, lenkte Archibald ein. Doch Charlotte schüttelte den Kopf. »Sicher, werter Archibald, aber du weißt, dass die Krone größere Opfer verlangt und Bug geschaffen wurde, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das Böse ruht sich auch nicht aus.« Da ihre Füße schmerzten, ihre Hoffnung auf einen schönen Abend nicht nur zerplatzt, sondern abgefackelt waren, ignorierte Sarah die Anweisung und zog aus einem nahen Regal einen alten Sessel hervor. »Ich bin ja kein Mitglied, murmelte sie. Genüsslich ließ sie sich darauf nieder. In diesem Sitzmöbel soll Mona Lisa gesessen haben, während Leonardo sie malte, sagte Charlotte mit verkniffenem Gesichtsausdruck, der einer weniger augenfälligen Frau nicht gestanden hätte. Ich finde, es gäbe auch mit Ihnen ein gelungenes Bild ab, fügte Archibald rasch hinzu. Sagte er es nur oder meinte er es ernst? Fragte Sarah sich. Immer noch bequem, antwortete sie und gähnte. Was ist denn jetzt mit dem Buchclub der Krone? Über diese Protokollverletzung sehe ich hinweg. Die Lage ist ausgesprochen ernst oder droht es zu werden. Na, die Fakten bitte, bat Archibald. Weitere Stahlbehälter fielen aus den Rohren an der Decke. Der Auffangbehälter war bereits randvoll. Charlotte blickte hinüber und verzog das Gesicht. Diese Frau würde für ihre Tätigkeit sterben, dachte Sarah. Zeitverschwendung verachtet sie. Was hat sie so hart gemacht? Es existieren Spannungen zwischen den Staaten auf dem Kontinent, den Amerikanern und dem Zarenreich. Eine Kleinigkeit könnte genügen, um einen Krieg auszulösen. Noch halten sich die Nationen zurück, da keine Seite die absolute Überlegenheit sicherstellen kann. Die Kräfte sind ausgeglichen. Ein begrüßenswerter Zustand, warf Archibald ein. Charlotte Cumberland winkte ab und fuhr fort. Zu unserem Entsetzen mussten wir feststellen, dass ein Mann aufgetaucht ist, der das Gleichgewicht zu zerstören trachtet. Sein Auftreten steht im Zusammenhang mit der Verbreitung einer ansteckenden Seuche. Fürchterlich. Wie äußert sich diese Krankheit? Sarahs Müdigkeit war verflogen. Ich zeige es Ihnen, sagte Charlotte Cumberland und betätigte einen Hebel. Ein Klicken ertönte und das unscharfe Bild eines grässlichen Mischwesens erschien auf der gegenüberliegenden Regalwand. Erstens, die Menschen verwandeln sich in tierhafte Chimären und sterben später unter Qualen, berichtete die Sektionschefin, wobei sie bei dieser Schilderung keine Miene verzog. Die Art der Übertragung ist uns unklar. Augenzeugen bestätigen, dass unser Mann jedoch den Ausbruch kontrollieren kann. Mit routinierten Bewegungen zündete sie sich eine weitere Zigarette an. Zweitens, er behauptet, dass er ein Mittel entwickelt hat, das eine Art Schutz gegen diese mysteriöse Krankheit darstellt. Beides in der Hand einer einzigen Nation könnte der Anlass sein, um einen Krieg zu beginnen und die Chance, ihn gewinnen zu können. Wer ist dieser Mann? Wollte Archibald wissen. Er nennt sich Marquis Lazare Auger de Mortemarte. Kapitel 11 mit dem schönen Titel Auch weiche Kurven werfen scharfe Schatten. Der dreistöckige Dampfzug ratterte mit Höchstgeschwindigkeit durch die nebelverhangenen Höhenzüge des Balkans. Konstantinopel, der letzte Halt, lag bereits Stunden zurück. Der Steward des Salonwagens für die erste Klasse freute sich auf eine ruhige Fahrt mit interessanten Fahrgästen. Er war irritiert, als er bemerkte, dass sich nur 4 Gäste im Salon einfanden. Allerdings handelte es sich um bemerkenswerte Personen, wie er mit einem Blick feststellte. Ein alter Mann mit Totbahn und langem Bart saß auf einer gepolsterten Bank und rauchte Wasserpfeife. Der Steward war sich nicht sicher, ob es sich um eine Verkleidung oder um einen echten Inder handelte. Neben dem Orientalen saß ein ungewöhnlich braungebrannter Mann mit dem Körper eines Schwergewichtboxers. Ein Türke. Die Gesichtszüge sprachen dagegen. Möglicherweise ein Mexikaner, spekulierte er. Die schwarze Lederkleidung und sein dunkler Schnurrbart kennzeichneten den Mann als unangenehmen Zeitgenossen. Der Steward zuckte zusammen, als er die zahlreichen Messer und Klingen unter dem Ledermantel bemerkte. An Bord waren Waffen nicht verboten, doch nur selten trugen die Gäste diese offen zur Schau. Seine Augen leuchteten auf, als er die beiden Frauen musterte. Obwohl höchst unterschiedlich, erschienen sie doch gleichermaßen begehrenswert. Sein Mund wurde trocken. Steward, winkte ihn die kleingewachsene, aber umso kurvenreichere Frau im roten Kleid heran. Er trat zu ihr und da sie saß, erlaubte ihm seine Position einen ungehinderten Einblick in das üppige Dekolleté. Der Geruch eines schweren Parfüms wehte ihm entgegen. Es riecht nach blühenden Rosen, schoss es ihm in den Kopf. Ihr glattes und dunkles Haar fiel auf ihre nackten Schultern und es benötigte beinahe körperliche Anstrengung, sich von dem Anblick loszureißen und ihr ins ebenmäßige Gesicht zu sehen. »Gefällt Ihnen, was Sie betrachtet haben?« fragte sie unschuldig und lächelte ihn an. Ihr Akzent kennzeichnete sie eindeutig als Französin. »Mein Name lautet Daphne, falls Sie dies in Ihrem Tagebuch verewigen möchten.« »Pardon?« Der Steward räusperte sich verlegen, bevor er antwortete. »Mein Name ist Bruce. Ich bin der diensthabende Zugbegleiter und stehe vollständig zu Ihrer Verfügung.« Er verneigte sich leicht. »Womit darf ich Ihnen zu Diensten sein, Madame?« »Bringen Sie uns eine Kanne schwarzen Tee mit Milch und dazu etwas Rum«, brummte der mexikanische Hühner dazwischen. »Davon bitte keine Kanne«, fuhr die Französin fort. »Sicher, Madame«, pflichtete der Steward bei. Üblicherweise herrschten bei den Gästen in diesem Zugabteil andere Umgangsformen. Man stellte sich vor und sprach außerordentlich höflich miteinander. »Für mich Wodka«, sagte die blonde Frau mit schneidendem Tonfall. Sie überragte die andere Frau mindestens einen Kopf. »Möglicherweise benötige ich später noch etwas Abwechslung.« »Jetzt bring den Mann nicht in Verlegenheit, Carmilla. Er ist doch bereits nervös genug, oder?« »Du bist gleich tot, Gringo, wenn ich meinen Rum nicht sofort bekomme.« Der Mexikaner erhob sich und seine Hand glitt zu einem der Messer in seinem Gürtel. Carmilla lachte rau auf. »Schon gut, Rodrigo.« »Eine Deutsche«, sagte sich der Steward. »Oder mit russischen Wurzeln. Natürlich«, beeilte er sich zu sagen und kehrte zur Theke am anderen Ende des Wagens zurück. Während er die Getränke zusammenstellte, bemerkte er, dass die Deutsche aufgestanden war und etwas in der Gepäckablage suchte. Wo die Dunkelhaarige mit kurvenreicher Fülle aufwartete, bot die große Blondine straffe Schlankheit. Die hochgetürmte Frisur war mit kunstvollen Schleifen und Broschen verziert. Was für ein aparter Kontrast zu ihrem Auftreten, fand er. Was ihn schlucken ließ, war die Tatsache, dass die Blonde aus ihrer Reisetasche eine großkalibrige Spektralkanone hervorzog. Plötzlich wurde ihm warm und er zog an seinem engen Hemdkragen. Sollte er die Eisenbahngesellschaft informieren? Auf der anderen Seite war er nicht so lebensmüde, an den Tisch zu treten und es ihr verbieten zu wollen oder können, wie er im Geiste hinzufügte. Er brachte die gewünschten Getränke zu der ungewöhnlichen Gruppe. Beim Servieren riskierte er einige Blicke in reizvolle Ausschnitte. Während er einschenkte, schwiegen die Gäste. »Wenn Sie mich brauchen sollten, ich warte dort vorne«, informierte er das Quartett. Diensteeifrig bewegte er sich zur Bar und glitt hinter die Theke. Die Eisenbahngesellschaft hatte verborgene Sprechleitungen an ihrem Tisch angebracht, um Gespräche belauschen zu können. Eine Vorsichtsmaßnahme, um unangenehme Fahrgäste aus sicherer Entfernung auf ihre Absichten abzuklopfen. Angeblich waren auf diese Weise bereits Raubüberfälle vereitelt worden. Der Steward glaubte nicht daran, dass Verbrecher sich vorher ausgiebig über ihre Taten ausließen. In diesem Fall war er für die Vorrichtung jedoch ausgesprochen dankbar. Er schaltete die Leitung frei, beugte sich vor und hörte den gedämpften Lauten aus dem winzigen Schalltrichter zu. »Werte Freunde des noch immer ehrenwerten Rashid ad-Din Sinan«, begann der Orientale mit dem Turban mit leiser Stimme, »die Lage ist ernst und ich fürchte, es sind drastische Maßnahmen nötig, um die Aufgabe zu erledigen.« »Eine Verschwörung?«, dachte der Steward atemlos. Er überlegte, ob er sofort den Sicherheitsdienst im ersten Wagen informieren sollte, entschied sich aber dagegen. Noch war der Verdacht zu vage. »Kein Problem, amigo!«
»So einfach wird es nicht sein, Rodrigo. Zahlreiche Regierungen haben ein Interesse an unserem Mann, allerdings nur lebend und mit intaktem Geist.«
»Lebendig mag ich meine Männer auch lieber. Der Kellner dort hinten sieht ganz lebhaft aus.« »Boah, dieses Biest«, dachte der Steward, dessen Hose spürbar hängen wurde. Schweiß und Gänsehaut wechselten sich ab. »Nicht jetzt, Daphne«, unterbrach die blonde Carmilla grob. »Wie lautet der genaue Wortlaut des Auftrags?«
»Der Mann muss lebend gefunden und gefangen werden. Danach nutzen wir sein Geheimnis, um es an die Regierungen aller Nationen zu verkaufen.«
»Tatsächlich Spione«, dachte der Steward. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn.
»An alle Länder?« Der Preis wird mit jeder Transaktion steigen. Ich bin sicher, dass dies das lukrativste Geschäft unserer traditionsreichen Organisation sein wird.
Gut für uns.
Wo sollen wir die Suche beginnen? Was wissen wir über den Gesuchten? Er ist gefährlich.
Bin ich auch, sagte der Mexikaner und betrachtete interessiert eine Stelle unter dem Fensterbrett.
Der Steward sah es und betete, dass sich der Hühner nichts dabei dachte. Die schmale Rohrleitung enthielt die Abhörvorrichtung und führte direkt zur Bank. Dieser Mann hat Spione des Zaren ausgeschaltet und während seiner Anwesenheit verwandelten sie sich durch eine mysteriöse Krankheit in groteske Tierwesen. Von den britischen Agenten wird Ähnliches berichtet. Wir wissen, dass diese Kreaturen später getötet werden müssen. In Berlin kam es zu einem furchtbaren Durcheinander, als die russischen, deutschen und britischen Spione sich gegenseitig zerfleischten, um den Marquis Lazare de Mortemagle in die Finger zu bekommen.
Da wäre ich gern dabei gewesen, sagte Rodrigo und sah von der Leitung auf.
Er nennt sich wirklich Mortemagle und nicht Mortemar, wie der gleichnamige Ort.
Warum fragst du?
Mortemagle klingt für meine französischen Ohren falsch. Es macht auf mich den Eindruck, als ob... Berichte weiter. Folge deiner Intuition. Ich könnte mir vorstellen, dass er die französisch korrekte Schreibweise seines Namens bewusst verändert hat.
Ein Affront gegenüber seiner Muttersprache und seiner Nation, hakte Camilla nach.
Interessant.
In Gedanken stimmte ihr der Steward bei. Für seine Ohren klang der Name Mortemagle ebenfalls nicht richtig. Ein Geräusch lenkte ihn ab. Klirrend fiel Rodrigo etwas aus der Hand. Der Mexikaner bückte sich unter den Tisch der Sitznische. Er verschwand damit aus dem Sichtfeld des Stewards.
Es ist unklar, ob unser gesuchter Marquis de Mortemagle die Krankheit verbreitet oder ob er lediglich das Gegenmittel in der Hand hat.
Es scheint wirklich ausgesprochen gefährlich zu sein.
Er liest es. Keiner der konsultierenden Experten konnte etwas Genaues darüber berichten. Wer sich verwandelt, gilt als unheilbar verloren.
Der Orientale schlug mit der Faust in die Handfläche. Der Mexikaner erhob sich und machte mit seiner linken Hand ein merkwürdiges Zeichen. Der Steward hörte gebannt weiter zu. Jedes Detail konnte ihm später helfen, das Ausmaß der Verschwörung zu begreifen.
Unser Mann befindet sich derzeit im berüchtigten Zuchthaus von Dartmoor. Offenbar haben die Briten es geschafft, ihn unbeschadet in ihren Machtbereich zu transportieren.
Was ist, wenn Sie das Geheimnis bereits in Ihrer Hand haben, fragte Camilla.
Haben Sie nicht, denn dann würden britische Truppen unverzüglich in Europa und Russland einmarschieren.
Ich hole noch ein paar Getränke, bot Daphne an.
Rasch schaltete der Steward die Leitung aus.
Sie haben die Gläser doch noch gar nicht angerührt, wunderte er sich.
Und warum rief man ihn nicht?
Gespannt wartete er hinter der Theke. Die Französin schwang ihre sehenswerten Hüften und er musste sich zusammenreißen, um nicht wie ein Schwachsinniger zu starren.
Was wollte diese Traumfrau und Spionin von ihm? Wirklich nur Getränke?
Womit kann ich dienen, Madame Daphne? Fragte er hastig.
Guter Mann, ich möchte Ihnen gerne persönlich meinen Dank übermitteln.
Durch ihre geringe Größe war sie gezwungen, zu ihm hinaufzublicken. Unsicher und ohne ein Wort hervorzubringen, nickte er. Sie schlüpfte hinter die Theke und damit ungebührlich dicht vor ihm hin.
Verzeihung, Madame, protestierte er. Es ist nicht gestattet.
Sie reichte ihm ihre zierliche Hand, die von zahlreichen Ringen geschmückt wurde. Um nicht aus der Rolle zu fallen, ergriff er ihre Hand mit der seinen und führte sie an seine Lippen. Sie bewegte den Zeigefinger und ein Stich fuhr durch seinen Daumen. Er wich zurück. Einer der Ringe zeigte plötzlich einen spitzen Dorn.
Was?
Fragte er verwirrt. Sein Arm wurde gefühllos.
Wieso spürte er keinen Schmerz?
Ich habe gerne meinen Spaß mit den Männern. Doch ich fürchte, diesmal wird es ein kurzes Vergnügen sein,
gurrte Daphne ihm ins Ohr. Er wollte nach ihr greifen, doch seine Beine sackten unter ihm weg. Es gelang ihm nicht, den Sturz abzufangen. Sein Kopf schlug auf dem Teppichboden auf.
Kein Schmerz, dachte er verblüfft.
Ein warmes Gefühl breitete sich in seiner Brust aus.
Angenehm, aber auch unbewohnt. Die blonde Camilla kam auf ihn zu. Aus seiner Perspektive wirkten ihre Beine grotesk verlängert. Schon wollte er lächeln, aber keiner seiner Muskeln gehorchte ihm noch. Ich sollte in Panik geraten, dachte er, doch er blieb völlig ruhig. Was geschieht mit mir? Bin ich noch in meinem Körper? Der Lauscher hat zu viel gehört, fürchte ich, sagte Camilla und senkte die großkalibrige Waffe auf seinen Oberarm. Ein lauter Knall wurde von einem knisternden Geräusch abgelöst. Fasziniert sah der Steward dabei zu, wie sich das Fleisch seines rechten Arms in einzelne Partikel und Staub auflöste. Es leuchtet wie Staubteilchen in der Sonne, dachte er fasziniert. Ich kann noch eine Stufe stärker stellen, sagte Camilla, und aus ihrer Stimme war echte Begeisterung herauszuhören. Mit schwacher Energiezufuhr zersetzen diese Gelpatronen Fleisch und Knochen deutlich schneller als Fäulnis und Zeit. Es bleiben nur die Kleider zurück. Der Steward wollte etwas sagen, doch es gelang ihm nicht. Er würde sterben, ohne Zweifel. Es spielt keine Rolle, dachte er. Alles ist ohne Bedeutung. Ein weiterer Knall. Er erkannte nicht, wo sie die Kanone ansetzte. Danach folgte noch eine Explosion. Das Knistern wurde lauter. Schließlich fühlte er das kalte Metall an seiner Schläfe. Etwas ließ seine Nackenhaare sich aufrichten. Mehr spürte er nicht. Vielen Dank.